Radio SRF.
Brasilien ist Ehrengast der Frankfurter Buchmesse, die beginnt heute Abend um 17 Uhr. Brasilien hat literarisch viel zu bieten, es schickt 70 Autoren nach Deutschland. Wo also anfangen? Am besten machen wir eine Führung durch die brasilianische Literatur mit Michael Kegler. Der 46-Jährige ging als Kind in Brasilien zur Schule. Er arbeitet heute als freischaffender Übersetzer unter anderem brasilianischer und portugiesischer Literatur in Deutschland. An der Buchmesse hat er als Moderator und Übersetzer alle Hände voll zu tun. Susanne Brunner hat mit ihm geredet.
Das Tagesgespräch.
Über 70 brasilianische Autoren sind an der Buchmesse in Frankfurt zu Besuch, zu Gast. Und viele denken jetzt sicher im Publikum, und ich kenne keinen einzigen. Michael Kegler, was war der erste brasilianische Autor, den Sie gelesen haben?
Der allererste brasilianische Autor war ein Kinderbuchautor, Monteiro Lobato. Ich bin ja in Brasilien zur Schule gegangen und daher kommt meine Portugiesischkenntnis. Der erste Erwachsenenautor, das kann ich noch ganz genau sagen, das war Inácio de Loyola Brandão, der ein Buch geschrieben hat, das auf Deutsch Kein Land wie dieses hieß. Und ich weiß es noch sehr genau, weil ich das auf einem Grabbeltisch entdeckt hatte und dieses Buch letztendlich schuld daran ist, dass ich heute Literaturübersetzer geworden bin.
Also das muss ja schon eine Geschichte oder ein Erzählstil gewesen sein, dass Sie gerade dann Übersetzer geworden sind. Können Sie vielleicht etwas erzählen davon?
Ja, dieses Buch hat mich gepackt. Es ist eine Anti-Utopie in den 80er Jahren geschrieben, Anfang der 80er Jahre, in der die Welt am Ende der Ressourcen steht und sich aus dieser Ressourcenknappheit eine Diktatur entwickelt. Eigentlich ein wahnsinnig prophetischer Roman, den, wie ich jetzt weiß, der eigentlich vor dem Hintergrund der brasilianischen Militärdiktatur geschrieben war. Hat mich damals sehr gepackt und warum ich übersetze geworden. Es liegt mittelbar an diesem Buch, weil ich habe mir den Namen der Übersetzerin gemerkt. Der war sehr markant, Raigüde Mertin. Ich wusste damals noch nicht, dass das eine sehr wichtige Figur war, überhaupt in der Kulturvermittlung Brasilien zu Deutschland. Jahre später bin ich dann an der Frankfurter Uni gewesen und habe mich ein bisschen gelangweilt und habe im Vorlesungsverzeichnis geblättert und entdeckte dort diesen Namen. Und dachte, die hat dieses tolle Buch übersetzt, da gucke ich mal rein in das Seminar. Und es war ein Seminar über literarisches Übersetzen. Und die Begeisterung, die Raigüde Mertin damals ausgestrahlt hat, hat mich sofort gepackt. Und ich dachte, das ist was. Und diese Begeisterung habe ich heute noch in mir.
Also das heißt eigentlich, die Übersetzerin hat Sie inspiriert, also mit dem Buch natürlich, aber auch die Übersetzerin war es eigentlich, die jetzt schuld ist, dass Sie jetzt Übersetzer sind. Brasilianischer, richtig, mosambikanischer, angolanischer, portugiesischer Literatur.
Genau. Letztendlich die Übersetzerin, die eigentlich auch Literaturagentin war und an der Uni gelehrt hat und sozusagen auf vielen Hochzeiten getanzt hat und sehr viel getan hat für die brasilianische Literatur.
Der Autor dieser Utopie, was wissen Sie noch über ihn?
Den habe ich gestern getroffen in Frankfurt.
Er ist da.
Auch Teil der 70-köpfigen brasilianischen Delegation und ich habe ihn zum ersten Mal gesehen, habe mir ein Buch signieren lassen, habe ihm die Geschichte erzählt und es war für mich sehr bewegend, muss ich sagen. Also einen Mythos der brasilianischen Literatur zu treffen, einer der Autoren, die in der Diktaturzeit verboten waren. Ich hatte sogar noch ein Buch, also ich habe zufällig eines dieser Bücher, das verboten war, irgendwann im Antiquariat gefunden. Das hat er mir gestern signiert, war sehr bewegend. Ja, der ist immer noch ein sehr kritischer und sehr scharfzüngiger Autor, wenn auch im Moment seine Bücher auf Deutsch vergriffen sind.
Also das heißt, wenn Sie ein Buch übersetzen, heißt das nicht unbedingt, dass Sie den Autoren gleich kennen, sondern das kann Jahre dauern, bis Sie ihn dann wirklich persönlich treffen.
Kann schon, ja. Also ich habe das Glück, dass ich im Moment sehr viele zeitgenössische Autoren übersetze und relativ schnell kennenlerne. Manche Autoren, wie zum Beispiel Jean-Paul Okenka, kannte ich vorher schon. Und wir haben zusammen diesen Weg gegangen, ja, dieses Buch nach Deutschland zu bringen. Manche Autoren lerne ich dann im Übersetzungsprozess kennen, weil es im Moment ist es ja einfach gut. Man schreibt eine E-Mail, man guckt ein bisschen im Internet und findet die Leute raus oder man sucht sich den Kontakt eben über den Verlag. Das geht ziemlich schnell und die, ja doch, ich glaube, alle Autoren, die ich im Moment so am Übersetzen bin, kenne ich persönlich. Moacir Sclia ist leider gestorben, bevor ich sein Übersetzer sein konnte. Den kannte ich aber vorher persönlich auch.
Brasilianische Literatur einfach so zusammenzufassen, das wäre, glaube ich, unheimlich schwierig. Brasilien ist fast ein halber Kontinent. Es ist der fünftgrößte Staat der Welt. Also da gibt es ganz bestimmt nicht die brasilianische Literatur. Zuerst vielleicht, Michael Kegler, Menschen in Brasilien, wie wichtig ist Ihnen eigentlich Lesen?
Ich In Brasilien haben wir immer noch eine sehr hohe Analphabetenrate. Ich denke, insgesamt ist, glaube ich, Lesen genauso wichtig in Brasilien wie in Deutschland. Es gibt einige Leute, die Literatur lesen, eine große Masse, die nicht so viel liest. Die Zahl der Analphabeten ist in Brasilien einfach höher. Das ist historisch bedingt. Brasilien unternimmt jetzt gerade sehr große Anstrengungen, das zu ändern. Bibliotheken aufs Land zu bringen, den Leuten mehr Leute ans Buch zu bringen oder mehr Leute überhaupt ans Lesen zu bringen. Aber an sich so im Großen und Ganzen würde ich sagen, es ist wie überall auf der Welt. Nicht alle lesen Literatur, aber die Literatur, die geschrieben wird, wird auch gelesen.
Ein Kollege hat mir erzählt, brasilianische Buchhandlungen seien sehr speziell.
Ja, also vor allem sind sie selten. Sie sind in den großen Zentren und da kann eine Buchhandlung auch zum Kulturzentrum werden, weil es einfach eine Begegnungsstätte ist. Das große Drama oder das, was mir zu brasilianischen Buchhandlungen einfällt, ist eigentlich das Fehlen, dass in vielen Städten, mittleren Städten, kleinen Städten es einfach gar keine Buchhandlung gibt oder halt eine Schulbuchhandlung, die eigentlich Schreibmaterial verkauft und dann auch ein paar Selbsthilfebücher oder sowas. Das ist, glaube ich, das große Drama, an dem Brasilien noch arbeitet.
Also das heißt eigentlich, der direkte Effekt, das würde gar nicht so rentieren und deshalb gibt es diese Buchhandlungen gar nicht so.
Ja, es ist schwierig. Das sind immer solche Prozesse, die einander bedingen. Natürlich ist das Buch dadurch, dass die Auflagen relativ klein sind, relativ teuer. Das Einkommen in Brasilien ist doch im Durchschnitt eher geringer als hier und so bedingt sich das alles, ja. Es gibt halt ein großes Gefälle zwischen den großen Zentren Rio und São Paulo, wo eine Infrastruktur herrscht und dem Land, wo halt eben diese Infrastruktur nicht ist. Ein Verlag oder eine Buchhandlung auf dem Land aufzumachen, ist schon in Deutschland oder in der Schweiz ein Wagnis. In Brasilien umso mehr, weil Land heißt dann, man ist ganz, ganz weit weg von der nächsten großen Stadt.
Ich möchte auf das kommen. 1960 lebten 45% der Bevölkerung in Städten in Brasilien. Heute sind es fast 90%, also etwa 86%. Die Literatur, sind denn das vor allem auch städtische Themen?
Nicht nur. Es gibt, natürlich ist der Verstädterungsprozess einfach etwas, was die Literatur verfolgen muss und das auch tut, also seit den 70er Jahren oder jetzt auch ganz aktuell. Aber je mehr die Verstädterung voranschreitet, desto mehr kümmern sich Autoren eben auch um die sogenannten peripheren Themen. Ja, es gibt also, wenn ich Paulo Scott sehe, der eben über eine Begegnung mit einer Indianerin schreibt in seinem Roman Unwirkliche Bewohner oder Andrea del Fuego, die über Leute offen oder die ihre Geschichte wirklich im Land, im Innersten des Landesinneren ansiedelt, da wo der Strom erst ganz spät hinkommt. Also das ist es nicht, aber das große Phänomen, was natürlich heraussticht, ist diese Verstädterung oder der Umgang der Literatur damit. Das ist ganz markant.
Andrea del Fuego kommt ja oder lebt in Sao Paulo und das können wir uns, glaube ich, hier gar nicht so richtig vorstellen. Das sind über 20 Millionen Einwohner in Sao Paulo auf der Fläche des Kantons Graubünden. Ich weiß nicht, wie viel Ihnen das sagt, Michael Kegler, aber für das Publikum hier der größte Kanton hier und trotzdem eigentlich eine kleine Fläche, ein Monstrum einer Stadt, Sao Paulo. Luis Rufato hat einen Roman geschrieben, es waren viele Pferde. Ist die Stadt auch so beschrieben?
Ja, sie wird so beschrieben. Luis Rufato ist der Autor, der in diesem Buch es geschafft hat, São Paulo, oder nicht geschafft hat, sondern er diesen Versuch unternimmt, die Stadt zu fassen. Luis Rufato ist wie Andrea del Fuego auch an sich vom Land. Also Andrea del Fuego ist in São Paulo geboren, aber ihre Familie stammt vom Land. Luis Rufato ist tatsächlich aus einer kleinen Stadt im Landesinneren eingewandert nach São Paulo. Und aus diesem Blick beschreibt er auch die Stadt. Er beschreibt die Stadt als ein fragmentierter Moloch mit ganz vielen Stimmen, die nicht fassbar sind, die nebeneinander, übereinander, durcheinander reden. Und das ist seine Form, auch diese Stadt zu beschreiben. Anders geht's wahrscheinlich heutzutage nicht mehr.
Sie haben ihn übersetzt, Michael Kegler. Vielleicht könnten Sie uns eine Passage vorlesen.
Ich würde gerne ein Stück vorlesen, das tatsächlich Teilansicht der Stadt heißt. Dieses Buch, dieses Es waren viele Pferde, besteht aus 69 Teilansichten der Stadt oder der Gedanken der Menschen. Und das 45. Kapitel oder die 45. Miniatur heißt Teilansicht der Stadt. Und das liest sich so. Blitze über São Paulo. São Paulo? Ist das da draußen? Hier drinnen? Die welkende Landschaft zu Fuß. die Alte im Fenster. Gesicht, Faltentasche aus Nylon, ohnmächtig im Schoß, darin Sachen in Zeitung gewickelt, ein weißes Kleid, schwarz gepunktet, Plastiksandalen, Hühneraugen, peinigen graue Haare, verängstigte Augen, an den Verkehr gewöhnt sie sich nie, Rennerei, Lärm, das Seil sinkt auf der Rolle, der Eimer holt Wasser hoch, brackiges Wasser zu wenig, die Kühe brüllen, die Trockenheit krusten zwischen den Zehen, die Jugendliche am Gang. Schläfrig zerfletterte Hefte der Vorbereitungskurse zur Aufnahmeprüfung im Arm, kippt hin und wieder zur Seite, zur Alten erschrocken, entschuldigt sich, rutscht weiter weg zur Seite. Versucht vergeblich die Augen aufzubehalten, steht früh auf, halbtags im Reisebüro, abends der Kurs, 1,5 Stunden Omnibusfahrt, Mutter fragt, Tochter lohnt sich die Mühe. Und Fetzen aus ihrem Traum breiten sich über die Schultern der Alten. Dahinter ein Mann klammert die Hand um die Haltestange, die andere um die Tasche, Arbeitskleidung, Henkelmann, Zahnbürste, Zahncreme, Kamm, Comic. Sein Körper schwankt, halb geschlossene, offene Augen, verschwitzt, müde, offene Rechnungen mit der Ratenzahlung im Rückstand, sein Körper hin und her und ein Koloss ohne Freunde, schaut ständig nach, wo das Gesicht unter den Armen und Achseln, versucht zu erkennen, wo Anfänger, wir schlafen, schnarchen sogar. An der richtigen Haltestelle schrillt eine Klingel im Kopf und schon drückt man den Knopf. Tüten behangen die Avenida Rebosas entlang. Die Ampel wird grün, rot, Autos und Autos, Bettlerverkäufer, Mädchen und Jungen, Autos und Autos, Verbrecher, Diebe, Prostituierte, Dealer, Autos und Autos, noch ein Tag. Dienstag, das Wochenende noch fern, die Lichter der Straßenlaternen, der Autos, der Anzeigetafeln, der Busse und alles hat müde Farben und die Körper noch müder, meine Waden tun weh, mein Kopf tut weh und...
Es wird einem richtig schwindlig, man ist mitten in der Stadt drin.
Ja, das ist die Idee hinter dem Buch. Ruffato hat sich lange Gedanken gemacht, wie man die heutige Zeit beschreiben kann. Er möchte nicht als experimenteller Schriftsteller verstanden werden, sondern als jemand, der versucht, die Realität heute in Literatur zu packen. Er sieht darin fast eine Fingerübung für ein viel größeres Werk, was er geschrieben hat im Anschluss, das in 5 Bänden den Weg der Brasilianer aus einer archaischen Agrargesellschaft in die postindustrielle Gesellschaft der Gegenwart unternommen hat. Das ist ein schwindelerregender Prozess, eine schwindelerregende Stätte und der Versuch ist, eine schwindelerregende Sprache dafür zu finden.
Ist es denn auch eine deprimierende Geschichte?
Ja und nein. Wenn man Ruffato folgt, es sind da drin deprimierende Geschichten. Die Schicksale, die da erzählt werden oder angedeutet werden oder mit Schlaglichtern beleuchtet werden, sind oft deprimierend. Im letzten Band dieses Romanzyklus, der auf Es waren viele Pferde folgt, der Romanzyklus heißt Vorläufige Hölle. Natürlich klingt auch deprimierend, aber es ist vorläufig. Im letzten Band taucht ein Volkslauf auf und die Leute sind guter Laune und laufen alle in dieselbe Richtung. Und er sagt, das ist, das Bild ist klar und für ihn ist das schon eine Metapher. Er hat da auch, er schreibt mit einer Verpflichtung. Er möchte schon, dass sich was ändert im Land. Ob er das mit der Literatur erreicht, weiß er nicht, aber ich glaube, er versucht es.
Gibt es denn eigentlich eine Erzählart, von der Sie sagen könnten, sie ist erkennbar brasilianisch, also, oder ist Ruffato, sicher jeder Autor hat seinen ganz eigenen Stil, aber gibt es so etwas, was Sie sagen könnten, doch, so erzählt man sich eine Geschichte in Brasilien?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich denke, jeder Autor, also Ruffato haftet dieses Etikett Ausnahmeautor an, aber fast jeder der jungen Autoren in Brasilien, die nach der Jahrtausendwende angefangen haben zu schreiben, ist in irgendeiner Weise eine Ausnahmeerscheinung. Es ist sehr schwer, jetzt aus der Nähe zu sagen, oh, das ist jetzt der große Schreibstil. Es gibt nicht diese Richtung, wie man vor einigen Jahrzehnten noch die lateinamerikanische Literatur als magisch realistisch beschrieben hat, sondern ich glaube, da sind sehr viele Stimmen unterwegs, die sehr unterschiedlich schreiben, die auch aus unterschiedlichen sozialen Schichten kommen, eine unterschiedliche eigene Geschichte haben. Leute, die wie Carola Saavedra gar nicht in Brasilien geboren sind, Leute, die gar nicht in Brasilien leben. Sehr, sehr unterschiedlich.
Wahrscheinlich gerade so unterschiedlich auch die Themen, die beschäftigen. Also die Stadt, haben Sie gerade ein Beispiel gesagt. Aber wenn Sie sagen würden, so zum Beispiel, ich nehme ein Beispiel, Stellenwert der Politik, Vergangenheitsbewältigung, solche Themen.
das fängt langsam erst an. Man fragt sich so ein bisschen, warum eigentlich das noch kein großes Thema geworden ist. Das führt, glaube ich, sehr weit, wenn man das ausführen würde. Ich bin auch kein Politikwissenschaftler, aber Brasilien hat im Moment die längste demokratische Phase seiner Geschichte. Je nachdem, wie man zählt, 28, 30, vielleicht auch nicht ganz 28 Jahre. Aber auf jeden Fall, so lange war Brasilien noch nie demokratisch. Die Militärdiktatur ist so langsam ausgeschlichen. Das ist vielleicht mit ein Grund dafür, dass es so eine Bewältigungsliteratur noch nicht in dem Maße gibt, wie wir das erwarten würden. Es gibt dieses Jahr gibt es einen Roman auf dem deutschsprachigen Markt, das ist Bernardo Kuczynski, der über seine verschwundene Schwester schreibt. Es gibt einige Romane, in denen es anklingt, so als Hintergrund, die Zeit der Militärdiktatur, die nun mal die Zeit der 70er Jahre, Anfang 80er, Ende 60er Jahre war. Aber das kommt erst noch. Brasilien hat erst im vergangenen Jahr eine Wahrheitskommission gegründet. Das heißt, man fängt jetzt langsam an, sich auch offiziell darum zu kümmern, was ist da eigentlich passiert. An sich ist damals 1979 eine Amnestie erlassen worden, die für alles irgendwie gilt. Und die damals noch herrschenden Militärs sagten, wir reden nicht mehr darüber, es ist jetzt alles vorbei. Aber jetzt kommt es so langsam hoch, dass darüber geschrieben und darüber gesprochen wird. Da wird noch einiges auf uns zukommen.
Ich bleibe noch bei der Vergangenheit, aber bei einem anderen Kapitel. Mehr als 3 Millionen Sklaven wurden aus Afrika nach Brasilien geschleppt, so ab 1550. Über 75 Millionen Afrikanerinnen und Afrikaner leben in Brasilien. Wie ist das spürbar in der Literatur?
In der Literatur ist es so, Brasilien, auch wieder eine Besonderheit von Brasilien. Brasilien hat als letztes Land in Lateinamerika die Sklaverei abgeschafft und danach hat man genau, eigentlich wieder fast typisch gesagt, okay, es ist vorbei, macht jetzt, was ihr wollt. Die Sklaven wurden befreit und waren dann frei, das war's. Das heißt, die sind die Nachfahren der Sklaven. Sind oft, also im größten Teil heute noch in der sozialen unteren Schicht anzutreffen. Es ist sehr schwer, in Brasilien aufzusteigen. Und insofern ist schwarze Literatur, wenn man das überhaupt so benennen möchte, sehr, sehr wenig vertreten. Schriftsteller mit schwarzer Hautfarbe sind eine Minderheit, wie überall im brasilianischen Establishment sozusagen. Insofern ist das auch noch ein Kapitel, das anfängt, geschrieben zu werden. Es gibt großartige Schriften. Ich habe jetzt vor kurzem ein Buch gelesen, das noch nicht übersetzt wurde, das 1000 Seiten dick ist, in dem tatsächlich eine Geschichte Brasiliens von Afrika ausgeschrieben wird, als Roman. Es gibt natürlich Schriftsteller mit schwarzer Hautfarbe oder dunklerer Hautfarbe, aber so, es gibt auch eine Bewegung schwarze Poesie, die sehr politisch sich versteht, aber im Grunde ist es noch ein Minderheitenthema und da ist auch noch nicht alles, ist noch nicht alles geschrieben. Da muss noch viel geschrieben werden. Und Brasilien lebt so in diesem Mythos der Rassendemokratie. Wir haben sehr viele unterschiedliche Hautfarben, aber wir kommen alle gut damit klar. Das ist ein Mythos und den zu entlarven ist auch Aufgabe von Literatur, aber dies wird noch nicht vorrangig gemacht.
Auf Ihrer Webseite, Michael Kegner, gibt es vor allem Bücher von AutorInnen. Wo sind denn die Frauen in der brasilianischen Literatur? Eine haben Sie erwähnt, nämlich die Andrea del Fuego.
Ja, also dass es auf meiner Webseite, auf meiner eigenen Webseite Autoren gibt, liegt vielleicht daran, dass ich einer der wenigen Übersetzer bin. Es ist ja, die meisten Übersetzer sind Übersetzerinnen. So dass es ich zwar sehr gerne Frauen übersetzen würde, aber
die wollen sie gar nicht.
Vielleicht wollen die mich nicht oder die Verlage möchten da keinen Mann dran. Ich weiß es nicht. Nein, es ist Zufall, aber natürlich liegt mir als Übersetzer das männliche Schreiben dann doch näher, vielleicht. Ich weiß es nicht genau. Es gibt großartige Schriftstellerinnen. Es ist, glaube ich, wenn man zählen würde, schon immer noch so, dass auf den großen Podien dann plötzlich 5 Männer und eine Frau sitzen. Das ist wohl so. Aber die großen Stimmen, wenn ich jetzt, also Andrea del Fuego ist jetzt sozusagen eine Senkrechtstarterin, die hat, die kannte vorher in Brasilien noch niemand vor diesem Geschwister des Wassers Roman, es war die große Überraschung in der ganzen Szene, aber wenn ich jetzt anschaue, Adriana Lisboa, Carola Saavedra, oder eben jetzt Clarice Lispector, die jetzt ein Revival erlebt, eine Schriftstellerin aus den 50ern, 60ern, die auch in Deutschland schon mal in den 80ern en vogue war, also Es ist nicht so, dass Brasilien nur von Männern geschrieben wird, keinesfalls.
Ein Klischee wäre das, und das bringt mich auch zu den Klischees über Brasilien, weil von denen gibt es wirklich jede Menge. Ich nenne ein Thema, Machismo. Ist das ein Thema in der Literatur Brasiliens?
Machismo ist ein Thema in der Literatur. Natürlich ist es ein Thema in der Gesellschaft, das ist ganz klar. Es ist aber auch unterschwellig ein Thema in der Literatur. Die Autoren, die sich die mit wachen Augen durch Brasilien gehen, thematisieren das auch. Das ist klar. Ich kenne jetzt kein Buch, das sich sozusagen prioritär des Machismo annimmt, aber es wird als Problem zunehmend wahrgenommen, zusammen mit dem Phänomen des Körperkults und zusammen mit der Verlogenheit der Bilder, die auch oft von uns sehr mythifiziert wird, und mit dem Land der schönen Menschen, da schwingt eben der Machismo auch mit.
Auch beim Lesen natürlich. Ein weiteres Klischee, der Karneval.
Es gibt, glaube ich, keinen verrückteren Karneval. Ich kann damit selbst wenig anfangen. Da kommt dann doch meine deutsche protestantische Erziehung zum Tragen. Jorge Amado hat mal Brasilien das Land des Karnevals genannt, aber auch das war schon sozusagen eine gebrochene Sichtweise. Karneval ist, ich kenne diverse Geschichten, die sich mit Karneval auseinandersetzen, aber in den aktuellen Horen zum Beispiel, nicht in der Anthologie von Popcorn unterm Zuckerhut gibt es explizit einen Text, der von Jean-Paul Cuenca, der heißt Karneval ist vorbei.
Und jetzt noch das Klischee schlechthin, glaube ich, der Fußball.
Fußball, noch so ein Ding. Ich kann kein Fußball spielen, verstehe fast
und
nichts
schreiben,
von.
Und übersetzen Brasilianer.
Ich habe eine Anthologie mit übersetzt, die sich nur um Fußball dreht. Also eine der drei Fußballanthologien in diesem Jahr, und hat da einen Text, wo einige Detailfragen auftauchten, die ich dann die Autorin, auch eine Autorin, die ich übersetzt habe. Ich fragte dann die Autorin, wie ist das genau gemeint? Ich verstehe nichts von Fußball, und sie sagte mir, ich auch nicht. Ich habe mich da bei Freunden schlau gemacht. Also nicht alle Brasilianer und Brasilianerinnen spielen Fußball, aber es ist ein großes Thema, es ist eine große Begeisterung, es ist ein Volkssport. Und man muss sagen, das aktuelle Fußballtrikot der brasilianischen Nationalmannschaft ist von einem Schriftsteller entworfen worden.
Also doch, und ich habe gesehen, einen Text habe ich auch gesehen, einen Kommentar, weshalb Brasilien nächstes Jahr Weltmeister wird, das haben Sie auch übersetzt.
Interessanterweise habe ich den Text vor 5 Jahren übersetzt, als die Weltmeisterschaft in Deutschland war. Da genau, hat João Baldo beschlossen, dass Brasilien Weltmeister wird, und selbstverständlich wird Brasilien auch beim nächsten Mal wie immer Weltmeister, das ist ganz klar.
Michael Kegler, an der Frankfurter Buchmesse sind Sie im Einsatz als Moderator, als Übersetzer. Werden Sie dann, das ist ja nicht alle Jahre, dass Brasilien Gastland ist in Frankfurt, werden Sie jetzt schon mit Übersetzungsaufträgen für die nächsten Bücher überrannt?
Eher nicht, im Gegenteil. Also entweder die Leute glauben, ich habe sowieso so viel zu tun, dass man bei mir mit dem Telefon gar nicht durchkommt. Nö, so überrannt fühle ich mich im Moment gar nicht. Ich bin nicht beunruhigt, weil ich denke, ein bisschen Ausruhen tut uns allen gut. Ich hoffe nur, dass die große Welle, die jetzt über uns herschwappt, brasilianischer Literatur, dass die ein bisschen anhält. Im Moment haben wir so viel brasilianische Literatur und so viele gute Bücher. Fast alle Bücher sind wirklich sehr, sehr gut, dass wir die erstmal lesen müssen, und die Verlage müssen die verdauen. Und ich hoffe, dass die Verlage auf den Geschmack kommen und wir nicht im nächsten Jahr und übernächsten Jahr ohne Auftrag dastehen. Das muss man dann sehen. Aber im Moment wurden wir alle überrannt, und jetzt warten wir so ein bisschen ab und gucken, was kommt.
Wenn Sie von Aufträgen reden, wie viele Bücher können Sie denn pro Jahr überhaupt übersetzen?
Also ich habe dieses Jahr 5 Romane übersetzt und habe eine ungezählte Zahl von Kurzgeschichten übersetzt. Das ist, glaube ich, das Limit dessen, was man machen kann. Es ist so ein bisschen eine Zwickmühle. Normalerweise mache ich 1-2 Bücher im Jahr, aber ich muss mich noch anderweitig betätigen. Wenn man so am Limit arbeitet, dass man wirklich sehr viel übersetzt, kommt man sehr schnell an eine Grenze. Ja. Das heißt, man muss eine Balance finden zwischen dem sich überarbeiten und dem, dass man noch davon leben kann.
Michael Kegler, ganz zum Schluss, wenn Sie 5 Bücher übersetzen können, dann könnten wir auch 5 lesen. Das würden Sie auf jeden Fall anraten, brasilianische Literatur lesen.
Auf jeden Fall. Das ist wirklich was, eine Entdeckung. Es ist eine neue Generation von brasilianischen Schriftstellern, die schreiben. Und das sind nicht nur brasilianische Schriftsteller, es sind Schriftsteller aus Brasilien, die aus Brasilien über die Welt und für die Welt schreiben. Da sind wirklich Namen dabei, die es sich zu entdecken lohnt.
Michael Kegner, herzlichen Dank für dieses Gespräch.
Ja, ich danke Ihnen, freue mich, dass ich da sein durfte.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.